Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gesprächspartner, den ersten Konzertmeister der Berliner Philharmoniker, Noah Bendix-Belgli. Wunderbar, dass es klappt, dass wir uns heute treffen können.
Ich freue mich, hier zu sein. Danke.
Es kamen einige Fragen, deshalb will ich ganz kurz noch mal in zwei Sätzen darauf eingehen, wie ich das gewährleiste, dass wir hier mit Corona-Abstand sitzen. Wir sitzen also in einem ganz großen Raum und wir sitzen mit einigen Metern voneinander weg, denn wir sind beide versehen mit schnurlosen Funkmikrofonen, sodass man es also wirklich gewährleisten kann, dass wir auf weitem Abstand sind. Und wenn Herr Bendix-Belgli gleich zur Geige greift, die hat er schon immer im Arm, aber wenn er sich hinstellt, ich vermute mal, Sie spielen im Stehen oder spielen im Sitzen?
Ja, lieber im Stehen.
Dann muss er also nicht mit dem Kabel hantieren und wir müssen uns auch nicht nähern oder sollte eigentlich nichts passieren. Herr Bendix-Belgli, Sie sind ja nun erster Konzertmeister, einer der drei ersten Konzertmeister der Berliner Philharmoniker. Das Konzertleben, Berlin, Deutschland, wahrscheinlich in ganz Europa, ist eingefroren. Die Klassikfreunde sitzen zu Hause und können nicht ins Konzert gehen. Die Konzertstätten, die Opernhäuser, die Theater sind alle geschlossen. Aber das Leben für die Berliner Philharmoniker, das Arbeitsleben, geht ja weiter. Das heißt, Sie geben jedes Wochenende ein Konzert, zwar nicht drei, aber ein Konzert, allerdings ohne Publikum, sondern nur für die Mikrofone und die Kameras der Digital Concert Hall. Was ist das für ein Gefühl?
Natürlich, das ist ein bisschen komisch, aber wir sind jetzt nach einigen Monaten daran gewöhnt. Wir haben natürlich am Anfang dieser Corona-Zeit im Frühling ganz von vorne entschieden, wir wollen so viel wie möglich machen. Natürlich mit den aktuellen Regeln, aber wir haben sofort eingesetzt, dass wir in der Philharmonie mit ganz kleinen Ensembles aufnehmen und übertragen über unsere Digital Concert Hall Plattform. Und am Anfang, Anfang April, war das nur Solo oder vielleicht Duo mit großem Abstand auf der Bühne. Und dann war langsam, als mehr Klarheit für die Regeln war das dann so ein Trio, ein Quartett. Wichtig war für uns dieses 1. Mai-Konzert, dieses Fernsehkonzert. Das ist natürlich immer für unsere Orchester ein wichtiger Moment. Das 1. Mai-Konzert, das normalerweise in irgendeiner großen europäischen Hauptstadt oder kulturelle Zentrum stattfindet. Dieses Mal haben wir die Genehmigung bekommen, dass wir mit einem kleinen Ensemble, das wir damals 15 Leute mit Abstand machen können. Und das war mit Kirill Petrenkel. Und für uns, und ich glaube für viele Leute, das war ein wichtiges Signal, dass man doch was machen kann mit Ensemble. Und dann, wir haben weiter produziert im Frühling. Und nach der Sommerpause, dann im August dürften wir mit reduziertem Publikum anfangen, im September. Ich glaube, am Anfang, das wird dann 400, 500 oder sowas. Und im September, Oktober, das wird natürlich ganz toll, dass wir mit Publikum, obwohl reduziert, aber mit Publikum Konzerte geben könnten. Und dann also Ende Oktober, wir haben alle gesehen, das geht wieder los. Also das war keine Überraschung. Also natürlich, wir folgen die Corona-Zahlen die ganze Zeit auch, dass es wieder ein Lockdown kommt. Aber wir haben immer dieses Glück, dass wir hier im Haus, also in der Philharmonie, alle unsere Kameras und Aufnahmen machen können. Und das geht weiter. Also wir haben wegen unserer Testungsstrategie, wir haben die Möglichkeit, weiterhin mit Orchester zu spielen. Also nicht nur kleine Ensemble, aber mit einem eigentlich vollem Orchester zu spielen. Und das ist sehr wichtig, dass wir weiter musizieren können für uns, aber auch, dass wir das mit dem weltweiten Publikum mitteilen können. Das in diesen Zeiten, ich finde, sehr, sehr wichtig. Aber natürlich, wir sind alle sozusagen, wir verhungern nach wieder für Leute im Saal zu spielen, für Publikum, weil das ist doch ein anderes Gefühl, eine andere Art zu musizieren. Mhm. Aber also, ja, wie gesagt, also jede Woche wir produzieren eigentlich fast das Programm, die normalerweise hier passieren würde.
Mhm. Aber auch in den großen Besetzungen tatsächlich. Und Sie sitzen auch nicht ganz weit auseinander,
ja,
wie man
also,
das ja am Anfang gemacht hat.
Ja, am Anfang, dass wir mit großem Abstand jetzt wegen der Teststrategie hier dürfen wir in der Streichung, ich glaube mit ein Meter Abstand, so eigentlich am Pult sitzen und Bläser ist ein bisschen mehr, 1,5. Aber es fühlt sich jetzt mittlerweile ziemlich normal, ja.
Wie ist das mit Gästen? Ich habe gesehen, Anfang Januar war ja ein Konzert, Semjan Bitschkow hat dirigiert und Lisa Batjaschwili war die Solistin. Ja. Jetzt Ende des Monats kommt Daniel Trifonov. Wie ist das mit denen? Müssen die auch vorher sich mehrmals testen lassen?
Ja, oder sind also die alle, die mitwirken, auch die Mitarbeiter und die Leute in Tonstudien, sowas, alle müssen testen lassen. Und das ist zweimal in der Woche, so einmal vor dem Projekt, dass alle so einen negativen Test haben, bevor das losgeht. Und dann während des Projekts auch. Er wird auch getestet. Und natürlich diese Frage mit Gastdirigenten und Solisten. Sie kommen, es ist auch eine Frage, so die Organisation, dass sie überhaupt schaffen, nach Berlin zu kommen. Und das ist in diese Zeit mit Reisen und sowas ist manchmal sehr kompliziert. Aber wir sind froh, wenn wir möglichst viel die originale Gastdirigentinnen und Solisten behalten können, wie geplant.
Sie haben ja als junger Musiker einige Wettbewerbe gewonnen. Sie haben auch, habe ich gelesen, in Italien einen Sonderpreis bekommen für eine Bach-Interpretation. Insofern freue ich mich, dass Sie uns gleich ein Stück von Bach spielen werden. Ich weiß noch nicht, was es ist. Und Sie haben als Solist gespielt, Sie haben Kammermusik gemacht mit berühmten Leuten und sind dann mit 27 Jahren ins Orchester gegangen. Zuerst ins Pittsburgh Symphony Orchestra als Konzertmeister und dann 3 Jahre später, also 2014, hier in die Berliner Philharmoniker. Sie sind so ein toller Geiger. Warum verschwinden Sie dann im Orchester?
Also ich sehe das nicht als Verschwinden. Also ich sehe diesen Job als Konzertmeister als eine unglaubliche Möglichkeit, alle Aspekte von meiner Musikalität, mein musikalisches Leben zu erleben und zu machen. Also ich darf im großen Orchester die ganz große Repertoire für Orchester spielen mit den besten Dirigenten und Solisten. Aber ich habe auch die Möglichkeit, ganz viel Kammermusik zu spielen. Ich habe ein paar feste Gruppen, der ich sehr viel mache, aber auch manchmal ad hoc oder bei Festivals. Und kommt auch immer die solistische Anfragen auch. Und dann kann ich meine großen Violinkonzerte auch als Gast überall spielen. Und für mich, das ist sehr interessant, alle diese musikalischen Wege gleichzeitig zu machen. Also für mich, das mag so immer eine Herausforderung. Und wenn ich von einem zum anderen wechsle, wenn ich zum Beispiel eine Woche Kammermusik spiele und dann zurück hier zum Orchester komme, dann habe ich immer neue Impulse, neue Energie. Gleich wenn ich von 1 oder 2 Wochen Orchester komme und dann irgendwo ein Solokonzert spiele, ich komme dann mit einer anderen Perspektive sozusagen, als wenn ich die ganze Zeit nur als Solist spielen würde. Also ich glaube, jede Seite informiert den anderen und ich finde das ganz spannend eigentlich. Und deshalb, ich meine, als Student, ich hatte nicht gewusst oder geplant, dass ich unbedingt im Orchester spielen würde, aber als ich dann erstmal in Pittsburgh und dann weiter nach Berlin das erlebt habe, Konzertmeister zu sitzen und was das alles bedeutet, dann ich habe gedacht, dass ich die richtige Stelle für mich als Musiker, als Mensch.
Ja, die ganzen Geiger, die hier Mitglied der Berliner Philharmoniker sind, die machen ja ein Vorspielen, müssen da ein großes Violinkonzert spielen. Das heißt, alle von denen könnten auch als Solist Brahms Violinkonzert spielen. Ja. Und dann gehen sie in die Gruppe und spielen mit 16 Leuten oder 14 Leuten alle dasselbe. Das ist doch eigentlich eine große Verschwendung von Ressourcen. Oder braucht es solche großartigen Musiker, um diesen Gesamtklang zu schaffen?
Genau, und diese Gesamtenergie. Und dies, also was ich finde besonders bei dieser Gruppe hier, bei den Philharmonikern, ist, wie viel auch in der großen Gruppe, im Orchester, wie viel Personalität und individuelle Impulse durchkommen, trotz dass zusammen so eine große Gruppe spielen. Und es ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn zum Beispiel 16 erste Geige zusammenspielen würde und alle verschwinden und versuchen nur, wir sagen auf Englisch, to match or to blend in the sound.
Natürlich, ja, wir wollen Klang verschmelzen müssen sie
ja,
auch.
Ja, natürlich, das muss man auch machen, aber wenn ich Impulse, interessante Impulse mit Phrasierung oder interessante Fingersätze oder Tonfarben gibt, von einem Nachbarn und man übernimmt das und dann macht man einen eigenen Moment danach und dann kommt diese Energie und diese Spontaneität, das ist unglaublich. Und ich finde das ganz toll hier beim Orchester. Wir hatten zum Beispiel jetzt, das war ein schönes Erlebnis im November, die Philharmonie war dann zu und wir haben diesen Marathon von Beethoven Kammermusik gemacht und eigentlich die gesamte Streichquartette aufgenommen für Digital Concert Hall. Und ich habe davon zwei gespielt, aber es war unglaublich zu sehen, wie Sie gesagt haben, welche Ressourcen hier sind und wie viele interessante Ideen einfach da sind und diese Ad-Hoc-Quartette, die eigentlich so gut klingen wie manchmal wie Profi-Quartette, die jahrelang zusammenspielen. Und das ist für mich ein großer Teil des so DNA von diesem Orchester, dass jede Mitglied, egal ob sie eine Solostelle haben oder in Tutti spielen, als Solist oder als Kammermusiker sehr gut auf der Bühne stehen kann und was Interessantes, Individuelles sagen kann, musikalisch. Und wenn das alles zusammenkommt, ist es nicht immer ganz einfach. Also das ist manchmal ein bisschen messy, ein bisschen chaotisch, aber am Ende wir glauben, dass diese Energie, diese Impulse sind doch viel stärker und das kommt dann rüber zum Publikum.
Aber ist es nicht manchmal auch ein merkwürdiger Spagat oder ein schwieriger, wenn Sie sich dann dem Gestaltungswillen eines Dirigenten unterordnen müssen? Ich meine, Sie können ja in dem Moment dann nicht diskutieren, sondern für die Zeit, für die Probenphase und das Konzert ist der Dirigent vorne der Chef. Und dann müssen Sie im Grunde mitmachen, was er für Vorstellungen hat.
Ja, wird trotzdem manchmal diskutiert. Und ich finde auch, also die sehr gute Dirigentin, es ist nicht sozusagen eine Einwegbahn. Also sie reagieren auch von was sie hören, was sie bekommen vom Orchester. Und deshalb eine sehr gute Dirigent wird nicht versuchen, New York Philharmonic genau gleich wie Berliner Philharmoniker, genau gleich wie Konzertgebäude zu dirigieren, weil es ist andere Charakter. Jedes Orchester hat einen anderen Klang, Klangtradition, Interpretation, Tradition mit verschiedenen Komponisten. Und eine gute Dirigent kommt mit eigenen Ideen, die sehr gut formuliert sind, aber ist auch flexibel im Moment, was Besonderes mit dieser Gruppe zu machen. Und das finde ich ganz toll, wenn es kommt gut zusammen zwischen Dirigent und Orchester. Und wir haben deshalb mit unserem Chef, aber auch mit anderen Gastdirigenten so sehr schöne Erlebnisse, wo man trifft dann und was entdeckt, so ein Neues in diese Musik entdeckt.
Mhm. Ist es eigentlich nur so, dass es gute und sehr gute Dirigenten gibt, mit denen klappt es, und weniger gute, mit denen klappt es nicht? Oder ist es auch eine Frage der Sympathie und der Chemie?
Auf jeden Fall,
gibt es gute Dirigenten, mit denen man nicht zusammenspielen kann?
Ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall also diese Chemistry, dass manchmal, es kann ein ganz guter Dirigent kommen und es kann einfach sein, dass es incompatible, also das ist nicht passt. Gut mischt. Mhm. Ja, und das ist eigentlich keine Schuld, diese Dirigenz. Aber, und deshalb muss man das ausprobieren und dann vielleicht, sie kommen nicht wieder und wir gehen lieber woanders mit jemandem, der das gern, auch wenn sie andere Ideen haben, die vielleicht nicht so natürlich für unsere Richtung sind, aber manchmal, das klappt ganz gut. Manchmal ein Dirigent kommt mit einem neuen Impuls für Mozart oder sowas und wir finden das ganz toll und wir versuchen das zu machen und das Ergebnis ist ganz gut und manchmal ist es einfach, es passt nicht ganz, aber das ist auch interessant, natürlich muss man das alles entdecken.
Das heißt aber, wenn ein junger Dirigent bei Ihnen hier debütiert und dann die nächsten Jahre nicht mehr eingeladen wird, dann sagen ja Leute von außen manchmal, ah ja, der ist nicht so gut, der kommt nicht nochmal. Das muss also gar nicht heißen, dass der Dirigent nicht gut ist, sondern es hat nicht gepasst.
Ja, hat nicht gepasst und manchmal auch, es kann sein, dass ein Dirigent kommt und es passt okay, oder wir sagen, dass wir einen guten Anfang, aber jetzt warten wir vielleicht lieber 3-4 Jahre, bis er oder sie nächstes Mal kommt. Und manchmal auch diese Zeit ist wichtig auch.
Ja. Das heißt, und er kann auch zu einem anderen Orchester gehen und da genau. viel Erfolg haben.
Ja, ja.
Also Myung Woon Chung, der hat mir das mal erzählt, dass er mit den Berliner Philharmonikern doch jahrelang echte Probleme hatte. Er war überall berühmt und hat sich gefürchtet, hierher zu kommen, weil er sagte, die Chemie stimmte nicht.
Ja, so, ja, es ist, also ich glaube, manchmal wir haben diesen Ruf, dass es ganz schwierig ist, hier so ein Debüt zu machen. Aber also als Musiker, wir wollen nicht schwierig sein. Also das, wir wollen wirklich versuchen, gemeinsam zu musizieren. Und wir schauen einfach, ob das klappt mit dieser Leitung, ob das eine gute Richtung ist. Und dann schaut man, ob das dann weitergehen soll oder woanders.
Ja, Sie haben ja als Konzertmeister eine besondere Stellung und haben auch einen besonderen Dialog mit dem Dirigenten. Da würde ich gleich gerne noch drauf eingehen. Wollen wir vorher erstmal ein Stück Musik hören?
Dann ja, gern.
Was zu spielen?
Ja, gern. Also ich beschäftige natürlich in dieser Corona-Zeit, ist man viel zu Hause und spielt viel allein. Und natürlich, ich komme immer zurück zum Bach und die Solosonaten und Partiten. Und ich habe heute einen langsamen Satz ausgewählt, dritter Satz von der Sonate Nummer 3, C-Dur. Und das ist ein Largo. Mhm.
Sensationell, würde mein Schwager jetzt sagen. Vielen Dank dafür.
Danke.
Ja, jetzt sind Sie doch aufgestanden und haben stehen gespielt, wie das ja eigentlich Solisten machen, wie es auch mal mehr Kammermusiker machen. Im Orchester sind Sie ja gewöhnt, nur zu sitzen, auch bei den schwersten Stellen, auch bei den Solostellen. Sie müssen immer sitzen bleiben,
ja. Nicht? Ja, also muss man ein bisschen anders dann organisieren. So, das ist Weil also man denkt nicht, aber wenn man in Spielen spielt, also als Solist oder sowas, es macht auch klanglich einen Unterschied im großen Saal. Und wenn es etwas Solist ist, so eine Konzertmeister Solo im Orchester spielen muss, muss ich dran denken, die Geige in die richtige Richtung zu halten und ein bisschen anders zu sitzen als vielleicht sonst. Ja.
Ja. Es gibt ja mittlerweile auch schon alte Musikensembles und Orchester, die im Stehen spielen. Ja. Also tatsächlich so mit 12, 15
und,
Leuten.
Und Streichquartette.
Das ja. auch, ja. Haben auch, Sie das mal überlegt hier mit dem Orchester oder haben Sie das mal ausprobiert, dass eine große Gruppe bestanden hat?
Nicht die ganz große Gruppe, aber zum Beispiel im Juni haben wir ein Barockprogramm gemacht und das war so Kammerorchester und das haben wir im Stehen gemacht und hat ganz gut funktioniert. Also für solche Sachen ist okay. Also ich glaube, mit einer großen Sinfonie, einer Mahler-Sinfonie, ist vielleicht zu viel los und alle müssen doch die Sichtlinien zum Dirigent gut haben. Vielleicht ist es nicht so gut für diese Sachen, aber mit Kammerorchester ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit.
Mhm. Sie sind einer der drei ersten Konzertmeister der Wiener Philharmoniker. Was macht ein Konzertmeister und warum haben die Philharmoniker drei erste Konzertmeister und noch einen weiteren normalen Konzertmeister?
Also ich glaube, wir haben drei, weil wir eigentlich so viel Programme spielen. Also das wäre sehr heftig und sehr viel, wenn nur eine die ganze Zeit jede Woche ein großes Programm spielen würde. Und so das ist ein Grund. Natürlich auch, dass wir sind alle, nicht nur uns als Konzertmeister, so wie gesagt, also alle Mitglieder sind sehr aktiv mit ihrem so zweiten Leben sozusagen, ob das kammermusikalisch oder solistisch ist. Und das wollen wir auch ausnutzen, also die Freiheit haben, manchmal andere Projekte zu machen und Reisen zu machen, also Konzertreisen und sowas. So, ja, also unsere drei erste Konzertmeister, wir teilen genau gleich, wie viel wir spielen und welche Programme wir spielen. Wir planen das viel im Voraus, dass für alle andere Sachen gut passen.
Mhm. Das heißt, das machen Sie selbst, das macht nicht der Dirigent?
Ja, das machen wir selbst. Also auch wie die Einteilung in der Gruppe, das ist alles von uns, von den Musikern organisiert. Natürlich ein großer Luxus. Und den Job selbst, also ich habe das damals in Pittsburgh, als ich angefangen habe, wurde sehr, sehr oft gefragt, so, what does a concertmaster actually do? Ich habe immer diese Vergleich benutzt mit so einer Sportmannschaft, so eine Basketballmannschaft oder eine Fußballmannschaft. Und der Konzertmeister ist sozusagen der Kapitän von den Spielern. Also es ist a leader among equals, sozusagen. Und der Manager, der Coach, das ist der Dirigent. Und so, also wir haben als Konzertmeister, ich muss immer schauen, dass es so viel wie möglich die Kommunikation zwischen Dirigent und Orchester, dass das so natürlich und leicht geht wie möglich, dass das Orchester versteht genau, was der Dirigent macht. Das ist auch in den Probenarbeit, aber auch im Konzert. Und ich muss immer sehr sehr viel achten, genau was passiert in diesem Moment. Wenn wir was spielen, ob es eine Tendenz gibt, dass eine Gruppe in eine Richtung geht und eine andere Gruppe in eine andere Richtung. Wenn das so ist, wenn zum Beispiel die Blechbläser werden langsamer und die Streicher werden schneller in einem Moment und ich versuche das so viel zu koordinieren, zu zeigen, dass wir müssen darauf achten, vielleicht wir so sollen bisschen langsamer spielen und zusammenkommen und es passiert so viel gleichzeitig in einem Orchester, dass natürlich der Dirigent kann eigenes organisieren, aber wir müssen selbst viel machen und das, ich bin dann sehr aktiv damit. Also es ist immer eine Mischung zwischen reagieren und Impulse geben. Also ich muss sehr schnell eine Entscheidung treffen, als zum Beispiel wenn wir mit einem Solist spielen. Und ich merke, der Solist oder die Solistin macht etwas ein bisschen anders. Und wir kriegen das nicht sofort hin, mitzukommen. Dann versuche, wie ich das spiele und wie ich es zeige mit meinen Bewegungen und sowas, dass das Orchester in diese Richtung geht. Und ich muss immer so in ich denke, das ist so, ich habe einen Helm und das hat so Antennen, so 100 gleichzeitig und dass ich gleichzeitig reagiere und was tue, was, also eine Aktion nehmen, dass das dann ist der richtige Weg geht. So, das ist ein großer Teil davon. Ja. Ja.
Jetzt muss ich aber doch mal naiv fragen, eigentlich ist das doch Arbeit des Dirigenten. Der muss doch sehen, dass die Gruppen nicht auseinanderfallen und der muss doch sehen, dass Solist und Orchester zusammenpassen.
Das, dann natürlich, das ist der Arbeit der Dirigent, aber sie können nicht in 50 verschiedene Orte gleichzeitig sein. Natürlich gibt man ein Cue hier, aber ich passiere gleichzeitig zum Beispiel die Bratschen und die erste Geigen spielen ein Motiv zusammen. Vielleicht das ist ein Begleitsmotiv und der Dirigent ist dann beschäftigt mit der Melodie in der Flöte, sowas. Und wir müssen schauen, dass diese Gruppe, die zusammen diese Begleitsmotiv spielen, ganz gleich spielen zusammen, aber auch begleiten die Melodie. Also das ist diese Arbeit von Konzertmeister und auch die Solostellen. Wir sind immer so, passen auf, was und wenn das gut funktioniert, dann das kann eine unglaubliche Flexibilität vom Ensemble dienen, dass dann man hat diese Freiheit eigentlich in verschiedene Richtungen zu gehen, weil alle reagieren so schnell und so auf den Punkt.
Ja. Wer sorgt denn für einheitliche Bogenstriche? Macht das der Dirigent? Machen Sie das für die Gruppe? Machen das alle zusammen?
Ich mache für meine Gruppe. Manchmal ein Dirigent kommt und hat eigenes Material und dann wir spielen einfach davon. Manchmal wir spielen von unserem eigenen Orchestermaterial und manchmal ist es ein neues Stück, gibt keine Striche und drin und dann muss ich das machen. Also natürlich, das ist auch ein großes Teil von der Konzertmeisterarbeit und auch, dass es so vorbereitet, aber auch in den Proben, dass man dann die nötigen Änderungen macht, effizient und in den Proben, dass das, wenn was geändert wird, dass man das gut kommuniziert für die erste Geigen, aber auch die gesamte Streicher. Und diese Strichen, das ist, also man denkt, das ist nur Organisation und Aussehen. Aber eigentlich ist viel mehr davon. Also wie wir den Bogen benutzen, das beeinflusst Klang, Phrasierung, Richtung. Und so, ich kann dann mit meinen Entscheidungen für Striche eine bestimmte Richtung zeigen, wie das klingen soll und wie die Phrasierung geht. Also das ist manchmal, muss man sehr gut überlegen, was am besten passt in diesem Moment.
Mhm. Dirigenten sprechen ja in der Regel oder immer wahrscheinlich mit den Solisten auch die Stücke ab vorher.
Ja.
Sprechen die auch mit Ihnen oder mit dem Orchester das ab, dass man das einmal durchgeht oder sagt, da gibt es ein paar Stellen?
Nicht unbedingt, es hängt vom Repertoire ab. Manchmal bestimmte Stellen wird Konzertmeister oder Solo-Stellen besprechen. Manchmal das kommt so in eine Probenpause oder sowas. Dann wir kommen mit einer Frage, wir besprechen, dass wir ganz gut verstehen, was der Dirigent in diesem Moment möchte. Ja, das hängt vom Situation ab.
Ja, und was ja noch zu Ihren Aufgaben gehört, ist, die Solostellen zu spielen.
Ja.
Wie ist denn das überhaupt? Ist das, wenn Sie das Violinkonzert von Max Bruch zum Beispiel spielen, das ganze Konzert als Solist, ist das schwerer oder ist das einfacher als zum Beispiel Strauss Heldenleben, wo Sie im Tutti sind, plötzlich raustreten, dann wieder ins Tutti zurück und dann wieder plötzlich heraustreten?
Es ist eine ganz andere Herausforderung. Also wie Sie sagen, wenn man ein großes Violinkonzert spielt, man tritt auf, so man spielt in Stehen, also von Anfang bis Ende ist man Solist. Und das ist klanglich, auch die Präsentation, alles als Solist. Und es kommt also immer diese kleine Konzertmeister-Soli, auch die große, wie Heldenleben. Für mich manchmal die kleinen sind noch schwieriger, weil man hat 3 Takte oder 4 Takte und man muss was ganz Besonderes machen, klanglich, musikalisch da und dann ist man wieder weg. Für mich, das ist immer, ich muss ein paar Takte davor mich vorbereiten, mental und auch physikalisch, so dass ich in diesem Moment ganz präsent bin im Klang, im Ausdruck. Und ja, manchmal, ich habe mehr Nerven für so eine Solo als das ganze Konzert zu spielen. Weil wenn man ein ganzes Konzert spielt, hat man Zeit, dann reinzukommen und dann ist man drin. Und manchmal mit einem Konzertmeister-Solo ist das in diesem Moment schon vorbei.
Und wenn Sie drei Konzertmeister, der erste Konzertmeister, jetzt hier die Dienste einteilen, ist das manchmal auch so, dass Sie dann alle drei sagen, oh, da kommt so eine Solostelle, die ist undankbar, mach das mal
nicht anderer. Unbedingt. Also wir geben so viele Konzerte, wir spielen so viel Repertoire, das kommt irgendwann wieder mal. Auch, also wenn das gut oder schlecht ist, also das kommt nächste Saison oder in 2 Jahren wieder, ob das Heldenleben ist oder was anderes.
Also gibt es Stücke, die ein großes Thema, ja. Gibt es Stücke, auf die Sie sich besonders freuen oder wo Sie sagen, das muss ich nicht machen, das sollen die Kollegen machen?
Nee, nicht unbedingt. Natürlich diese Heldenleben oder Scheherazade, sowas. Man freut sich, diese Chance zu haben, diese Geschichte zu erzählen. Und das ist immer interessant zu machen. Aber es ist auch was Unbekanntes zu lernen und neu zu entdecken, ist auch eine super Erfahrung.
Ich habe vorhin das Beispiel Max Bruch genannt, natürlich nicht umsonst. Sie haben ja im Oktober mit dem Orchester, mit den Berliner Philharmonikern und Marek Janowski das erste Violinkonzert von Max Bruch gespielt. Wie ist das, vor dem eigenen Orchester zu stehen?
Es hat so Vor- und Nachteile. Also natürlich, es kommt, wenn man als Solist hier spielt, man hat diesen Vorteil, es gibt diese unglaubliche Unterstützung da von den Kollegen. Und das ist ganz toll. Also wenn man spielt und man, für mich, ich habe das jetzt zweimal erlebt. Ich habe vor 3 Jahren auch solistisch gespielt, Mozart-Konzert und Saint-Saëns. Und wenn man spielt und dann es kommt ein Tutti und ich dreh mich rum und schaue mal meine Kollegen. Und sie spielen mit so einer Begeisterung und Leidenschaft. Und das ist unglaublich. Und man hat wirklich das Gefühl, sie machen das Beste für den eigenen Kollegen. Das ist ganz toll. Natürlich, es gibt extra Druck auch, weil es ist nicht nur, dass ich dann als Solist mit den Berliner Philharmonikern spielen. Das ist natürlich ganz viel Druck und sowieso. Aber man will auch für den Kollegen richtig das Beste zeigen, also das Beste liefern. Das ist nicht nur ein normales Konzert ist, aber das, was besonders ist. Aber ich freue mich, also das ist die Möglichkeit, jetzt zweimal hatten, das zu machen. Und es macht unglaublich viel Spaß. Also vor allem diese Klang, normalerweise bin ich drin. Ich bin drin in diesem Orchesterklang. Und dann vor dem Orchester als Solist zu spielen und das zu erleben, ein bisschen distanziert als Solist, ist unglaublich manchmal. Man denkt, wow. Okay, das ist schon was.
Ist das eigentlich quasi in Ihrem Vertrag drin, dass Sie alle paar Jahre als Solist auftreten dürfen? Oder müssen Sie selbst sagen, ich möchte jetzt wieder?
Das kommt ein bisschen von der Planung. Also was zu Saisonsplanung passt und wer das für regelmäßig ist, dass jeder eine Chance kriegt. Es ist nicht im Vertrag drin. Also manche Orchester haben das mit Konzertmeister, dass sie jede 2 Jahre, jedes Jahr was spielen. Bei uns ist ein bisschen mehr so ad hoc, relaxed, also was wenn etwas gebraucht wird für Repertoire oder es passt gut zum Solist oder Dirigent oder sowas, dann kommt diese Anfrage.
Die Arbeit für die Berliner Philharmoniker, ist das ungefähr so die Hälfte Ihrer Arbeitszeit?
Ja, ein bisschen mehr als die Hälfte, ja.
Und den Rest machen Sie weiterhin als Solist und als Kammermusiker. Ja. Wie sieht es denn da im Moment aus? Können Sie viel Kammermusik machen?
Im Moment, das ist leider sehr leer. Also natürlich hier in Europa, im Moment ist das nur so Streaming, wenn überhaupt. Also für mich selbst, seit diesem Lockdown im November, habe ich eigentlich nur hier Orchester gemacht. Und das ist auch schön. Also ich genieße auch die Zeit mit Familie. Und dann, wenn ich doch hier was zu spielen habe, dann freue ich mich besonders darauf. Aber normalerweise würde ich viel mehr unterwegs sein.
Treffen Sie sich auch hier mit Kollegen aus dem Orchester zur Kammermusik? Ja, es gibt ja hier im Orchester eine ganze Reihe Kammermusikvereinigungen und
Quartette,
Quintette, also, Oktette.
Genau, mögliche. Ja, ich habe einige Projekte mit Kollegen, auch mit Leuten von außerhalb. Und wir haben jetzt, wie gesagt, diese Beethoven-Marathon gemacht. Das war ganz schön. Und ich komme immer wieder, also wenn wir unsere Baden-Baden-Festival machen, kommt immer Kammermusik da. Und also das ist ein großes Teil von diesem Orchester, diese Kammermusik. Spirit.
Sie machen ja auch ab und zu mal Ausflüge außerhalb der oder weg von der ernsthaften Klassik. Also Sie spielen bei den Philharmonics, was ja ein Zusammenschluss ist von Berliner und Wiener Philharmonikern. Ja. Also man versteht sich auch mit diesen beiden großen Konkurrenten, wie es ja immer so heißt, um den Titel das beste Orchester der Welt. Da machen Sie ja eher so Salonmusik, unterhaltsame Klassik auf hohem Niveau. Und vor allen Dingen haben Sie auch eine Leidenschaft, die eigentlich gar nichts mit der Klassik zu tun hat, nämlich Klezmer.
Ja, genau. Und das passt eigentlich ganz gut zu meiner Arbeit mit Philharmonics, weil wir in dieser Gruppe, wir versuchen alle diese anderen Interessen, so musikalische Interessen zu entdecken und zu spielen. Also wenn man Lust hat, ein bisschen Swing zu spielen oder ungarische Zigeunermusik oder Klezmer, wir haben in dieser Gruppe die Möglichkeit, das zu machen. Und das finde ich ganz toll. Also für mich, ich habe seit ich ganz jung war, sehr gern Klezmermusik gespielt. Und für mich, ich finde, diese Musik ist einfach, hat unglaublich viel Farbe und ist sehr belebend. Man hat immer diese Tanzgefühl und es ist einfach so viel drin. Das ist auch natürlich ein Teil von meiner Herkunft, diese Klezmermusik. Ich mache das, wenn ich die Möglichkeit habe, als so andere Möglichkeit, mich zu musikalisch zu zeigen. So.
Wieso ein Teil Ihrer Herkunft?
Meine Familie ist ursprünglich aus europäisch-jüdisch, aber für mich nicht nur deswegen, aber auch mein Vater ist ein Experte für Volkstanz, also jüdische Volkstanz und auch osteuropäische Volkstanz. Und deswegen bin ich mit dieser Musik eigentlich aufgewachsen, weil der hat immer bei Workshops und Festivals getanzt und Tänze unterrichtet und es gab immer Live-Musik und das dann habe ich erlebt seit Kindheit, diese Balkan-Folk-Musik und Klezmer-Musik und sowas. Und deshalb bin ich damit sehr eng, sozusagen.
Ja, haben Sie Lust, uns zum Abschluss noch etwas zu spielen?
Ja, genau. Also ich spiele in eine kleine, ich überlege jetzt, das ist immer die Frage, was soll ich spielen? Okay, ja, ich spiele eine kleine langsame Horre und dann eine schnelle Teil. Das heißt, Gassen Nigun und dann ein Kolemeke.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und vielen Dank fürs Gespräch.